Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zum Überall Geschichte Podcast. Wir machen hier die erste Folge im neuen Jahr 2025. Hallo allen, ich hoffe, du bist gut gestartet ins neue Jahr und hast auch ordentlich gefeiert. Habt ihr angestoßen?
Natürlich, man kann nicht ins neue Jahr gehen, ohne anzustoßen, finde ich.
Ja, und danach hast du hoffentlich dein Sektglas, dein Weinglas zur Seite gelegt, weil du weißt, es ist Dry January.
Ja, ich weiß. Und ich muss auch sagen, mich plagt immer um diese Zeit ein bisschen das schlechte Gewissen, wegen der vielen Sektgläser und Weingläser, die ich zuvor konsumiert habe. Aber Dry January, muss ich dir auch gleich sagen, das ist nichts für mich. So viel Konsequenz, so viel...
So viel Disziplin.
Disziplin,
zu Beginn
genau,
des das Jahres, geht mir ab. Das lässt sich fast nicht aufbringen. Ja, mir geht's eigentlich genau gleich. Ich bin überhaupt kein Vertreter von Dry January, kein Fan. Aber es gibt natürlich ganz viele Leute, die verzichten auf den Alkohol. Und über diesen Alkoholverzicht, über ein Alkoholverbot werden wir auch jetzt reden in dieser ersten Folge des Jahres. Wir reden heute nämlich über die Prohibition. Ein Phänomen, das die 1920er Jahre der USA geprägt hat und das uns natürlich jetzt vor dem Hintergrund dieses Dry January einen wunderbaren Rahmen gibt, um über diese Zeit zu sprechen. Und ja, wenn wir uns dieser Prohibition, dieser Zeit, diesen 1920er Jahren zuwenden, da gibt's ja ganz viele Klischees, auch ganz viele Bilder in den Köpfen, ganz viel oberflächliches Wissen, aber wir wollen heute natürlich ein bisschen genauer hinschauen, was da wirklich passiert ist in dieser Zeit und wie es natürlich auch bis heute nachhalt, was es allenfalls mit dem Dry January zu tun hat.
Ja, genau. Und wenn man in Amerika ist, dann merkt man ja ziemlich offensichtlich, dass diese Zeit, die 100 Jahre her ist, immer noch sehr sichtbar ist. Warst du zum Beispiel schon mal in Lynchburg, Tennessee?
Leider nicht, leider nicht.
Ja, du verpasst nicht allzu viel, aber was dort herkommt, ist der Jack Daniels Whisky.
Den kenne ich natürlich.
Genau, den kennst du wahrscheinlich. Der wird dort hergestellt, gibt auch ein großes Geschäft, ja, wo man den kaufen kann. Aber der Witz ist, in der Stadt selber und im Landkreis, der die Stadt umgibt, Moore County heißt das, ist der Alkoholverkauf bis heute verboten. Moore County ist ein sogenanntes Dry County, also ein trockenes Gebiet. Und es gibt dann Ausnahmen für die Jack Daniels Fabrik, da darf man dann schon degustieren und Whisky sich besorgen. Aber das sind dann eben nur Ausnahmen. Und ja, das ist alles das Relikt, kann man sagen, eines großen gesellschaftlichen Experiments, diese Prohibitionszeit, die wir heute anschauen.
Genau, und diese Zeit begann 1920 mit dem 18. Verfassungszusatz, der die Herstellung, den Verkauf und den Transport von Alkohol verboten hat. Und dieser Verfassungszusatz, der hat sich auch angekündigt, schon während des Krieges, also schon während des Ersten Weltkrieges, da gab es so eine Art gesellschaftliches Agreement, dass die Truppen, die Soldaten trocken bleiben sollen und Weizen im Land eben nicht mehr für Bier und Schnaps verwendet werden soll, sondern zur Sicherung der Ernährungslage. Und dann, als dieser Verfassungszusatz in Kraft trat, hatte er Bestand bis 1933. Also ein ganzes Land, Amerika, 13 Jahre lang trocken oder vielleicht doch nicht, dazu kommen wir noch. Und ich habe es vorhin schon angetönt, das geläufige Wissen über diese Zeit der Prohibition, auch über die Umsetzung dieses Verbots, ist ja, dass es eine Folge von religiösen Abstinenzlern ist, die in ihrer bigotten Art, in ihrer puritanischen Art auch dieses Verbot durchgesetzt haben, die ja ihre Vorstellungen von einem alkoholfreien Leben der Gesellschaft aufzwingen wollten. deckt sich auch so ein bisschen mit dem Klischee über Amerika. Aber ich habe es auch schon gesagt, wir wollen heute natürlich ein bisschen tiefer gehen. Wir kratzen die Mythen weg. Und die Leitfrage, die wir uns heute stellen, ist, war die Prohibition wirklich nur eine Schnapsidee oder war sie eben vielleicht auch eine nachvollziehbare Antwort auf gewisse gesellschaftliche Probleme der Zeit? Und wir möchten klären, warum kam es zu dieser Prohibition, welche gesellschaftlichen Prozesse haben zu diesem 18. Verfassungszusatz geführt, welche Auswirkungen hatte das auch auf die Gesellschaft der 1920er Jahre, wie geht das zusammen mit den oft angeführten Roaring Twenties, also diesen goldenen 20er Jahren. Also wir versuchen so ein bisschen eine Kulturgeschichte der Prohibition auch auszuleuchten und schließlich natürlich wollen wir uns die Frage stellen, wie erfolgreich war denn das Ganze und warum endete diese ja nüchterne Zeit Amerikas nach 13 Jahren wieder.
Genau, und da man muss nicht allzu viel spoilern, um zu verraten, dass die Prohibition natürlich gescheitert ist. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass nicht einmal die meisten Dry January-Fans in einem Land leben wollen würden, in dem der Alkoholhandel komplett verboten ist, wie es damals der Fall war in der Prohibitionszeit in den USA. Aber was wir eben auch versuchen heute, ist, dass ein bisschen... ja, vielleicht zu korrigieren das Bild, das wir von der Prohibition haben, weil die Geschichte dieser Zeit wird oft verkürzt erzählt, fast als Karikatur. Und du hast schon gesagt oder angetönt, sie ging halt tatsächlich von Problemen aus, die sehr real waren. Also wenn wir uns mal den Alkoholkonsum anschauen, der in den USA verbreitet war in den 1830er Jahren, da war es so, dass der durchschnittliche Amerikaner, die durchschnittliche Amerikanerin, wobei es eher Männer waren wahrscheinlich, im Schnitt 27 Liter reinen Alkohol pro Person pro Jahr getrunken hat. Das ist
Wahnsinn.
Dreimal so viel wie heute, ja. Und wenn man sich bei dieser Statistik vor Augen hält, dass viele Menschen schon damals gar nicht tranken, die religiösen Menschen vor allem, dann kann man sich recht schnell vor Augen halten, dass die, die mitgerechnet sind, die haben dann wirklich krasse Mengen getrunken. Ja. Und natürlich gab es dafür auch ganz banale hygienische Gründe. Wasser war anfällig für Bakterien. Es war gesünder, auf eine gewisse Weise, Getränke zu sich zu nehmen, die alkoholhaltig waren. Aber es ist schon so, dass in dieser Zeit auch einfach sehr viel Hochprozentiges getrunken wurde. Gebrannte Wasser, Gin, Whisky, Rum. Und es war auch nicht so, dass das jetzt ein Unterschichtsphänomen in Anführungszeichen gewesen wäre. Man weiß zum Beispiel von James Madison, einem der ersten Präsidenten der USA, dass er im Schnitt einen halben Liter Whisky täglich trank. Also ja, das sind dann schon...
ist ein bisschen mehr als das eine Glas Wein pro Tag.
Eindeutig. Und das begann bei ganz vielen Amerikanern halt schon am Morgen. Dann wurde auch zum Mittag ein Glas Whisky gekippt, ging so weiter. Und ja, über die Jahre hat die Bevölkerung natürlich dann eine gewisse Toleranz aufgebaut. Aber das hat sich niedergeschlagen in einem schlechten Gesundheitszustand, in einer tiefen Lebenserwartung und vor allem auch in sozialen Problemen. Man kann sich das vorstellen, dass sehr viele Männer besonders dem Alkoholismus dann verfallen sind und dass das auch eine Rolle dabei spielte, dass häusliche Gewalt und Armut sehr verbreitet waren und ja, davon litten dann ja auch vor allem die Frauen und Kinder in diesen Haushalten.
Und wenn man sich das so ein bisschen vor dem inneren Auge passieren lässt, dann ja, wird klar, dass da natürlich wahrscheinlich einige Leute auch Probleme damit hatten, nicht nur Frauen und Kinder. Wie kommt es jetzt dazu, dass sich eine Bewegung gegen den Alkohol formiert?
Ja, die beginnt schon mit den protestantischen Milieus, das muss man schon sagen. Es bildet sich dann in den 1820er Jahren die sogenannte Temperance-Bewegung. Temperance ist die Mäßigung. Und die meinte aber eigentlich nicht Mäßigung, sondern meist den kompletten Verzicht auf Alkohol. Und viele ihrer Wortführer stammten tatsächlich aus dem religiösen Milieu, waren Prediger, Pastoren. Und da war dann schon eine sehr moralische Argumentation am Werk. Die sahen im Alkohol ein Werkzeug des Teufels. Es gibt zum Beispiel einen Pastor in Vermont, der hieß James Nelson Hume. Der hat einmal eine recht wortgewaltige Rede gehalten, die sehr sinnbildlich ist für das Gedankengut in diesen Kreisen in der Zeit. Da bezeichnete er die Trunksucht als Werkzeug des Teufels und die Hydra-Alkohol, so Hume weiter, vergiftet die Quelle der menschlichen Sympathie, indem sie ihr Gift in alle Schlingen des Herzens einfließen lässt. Und folglich ist jede Leidenschaft, die ein Trinker ausübt, eine giftige Emanation einer verdorbenen Seele. Zitat Ende. Also das Bild dahinter war, dass ein Mensch, der Alkohol trinkt, dessen Geist ist von Grund auf gestört und unfähig, auch zu moralischem Empfinden, kann nicht mehr denken, kann sich auch nicht menschlich wirklich in dem Sinn verhalten, dass er Zuneigung zeigen kann. Mhm. Und sie sahen darin eine individuelle Charakterschwäche, die man nur dadurch beheben konnte, dass man sich persönlich geläutert hat, indem man dem Alkohol auch abschwört und indem man sich religiös bekehrt, zu Gott findet, zu einem christlichen Lebenswandel findet, ohne Alkohol.
Und das klingt jetzt aber doch genau wie dieser religiöse Eifer, den wir anfangs ja angetönt haben, also vielleicht auch so, wie man sich das vorstellt. Spannend ist aber, es ist nicht wie heute, Dry January, wo man eher wissenschaftlich-biologisch argumentiert mit der Gesundheit. Es ist eher ein ethisch-moralischer Faktor, der ins Feld geführt wird.
Ja, es war eine Sorge um das Wohlergehen der Gesellschaft. Aber ich weiß, was du meinst, das klingt bis jetzt ein bisschen nach dem Klischee, aber es ist eben schon mehr als das. Es ist so, dass der Anstoß, der ging aus von diesen protestantischen christlichen Reformen, die dann auch 1826 diese American Temperance Society gründeten, die sich auch rasch über das ganze Land ausbreitete. Aber man muss sehen, die USA waren Mitte des 19. Jahrhunderts ein ausgesprochen christliches protestantisches Land. Und es ist naheliegend, dass sich die Leute, die sich für Reformen einsetzten, soziale Reformen aller Art, in diesem Fall jetzt die eine Einschränkung des Alkoholkonsums, dass die das auch begründeten mit christlichen Werten. Ja. Das macht es auch einfacher, das zu verkaufen. Aber ich glaube schon, dass der Unterschied ist, oder das Ende des Klischees, sagen wir, ist das, dass diese Bewegung erst dann richtig mächtig wird, weil sie eben auch andere Anliegen aufgreift, besonders dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und was sind das für Anliegen? Das sind vor allem progressive Anliegen. Hm. Es gibt zum Beispiel eine lauter werdende Kritik an der Alkoholindustrie, die Menschen abhängig mache. Und das ist eigentlich, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, ist das eine Kritik am ungezügelten, ungeregelten Kapitalismus, der die Arbeiter ausbeutet. Das ist so der Sound. Das ist dann gar nicht so religiös-konservativ, sondern progressiv in dem Sinn, als das eine linke Sichtweise ist auf die Probleme der Gesellschaft.
Und damit sind wir auch bei einem Kontext, den wir auch in anderen Folgen schon ganz oft angeschnitten haben, also diese Transformationen, die stattfinden in dieser zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Wirtschaft, die sich massiv verändert und damit zusammen natürlich auch die Gesellschaft, der Staat, dieses Verhältnis, dieses Zusammenspiel, das sich grundlegend transformiert. Du hast von progressiven linken Anliegen gesprochen. Es ist ja auch die soziale Frage, die in dieser Zeit aufkommt. Wie sieht jetzt dieser Zusammenhang genau aus zwischen Alkoholkonsum, Wirtschaft, Gesellschaft?
Man kann das gut anhand des Saloons nachzeichnen. Damals im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert waren Saloons viel mehr als einfach Kneipen. Für viele Arbeiter waren sie soziale Treffpunkte, aber eben auch Orte, die sie in eine finanzielle Abhängigkeit brachten. Mhm. Und das war jetzt eben kein Zufall, weil viele dieser Saloons wurden direkt von den Spirituosenherstellern finanziert, gehörten ihnen zum Teil. Und man nannte das Tide House System. Und das lief so. Es gab diese Hersteller, große Brauereien, Brennereien, Jack Daniels hatten wir vorher genannt, gab auch Bierbrauereien, aber es ist schon so, dass die Brennereien da recht wichtig waren. Die übernahmen die Kosten, um irgendjemandem einen Saloon zu finanzieren. Sie zahlten die Miete, sorgten dafür, dass der gut ausgestattet war, übernahmen auch die Lizenzgebühren und im Gegenzug verpflichteten sich die neuen Saloonbesitzer, dass sie ausschließlich die Produkte dieses Herstellers, dieser Brennerei ausschenken.
Systemanbieter sozusagen. Klingt wie ein sehr cleverer Marketing-Trick, aber für die Arbeiter selbst, die dort ein- und ausgehen, hatte das ja drastische Folgen, oder?
Ja, weil es eben auch Spielformen gab, dieses Saloon-Systems. Es gab viele Fabrikstädte, diese sogenannten Company Towns. Da gehörten dann die Saloons zum Teil den Arbeitgebern selbst. Oder sie standen zumindest unter deren Kontrolle. Und die Arbeiter bekamen dann Teile ihres Lohns nicht mehr in Bargeld, sondern in Gutscheinen, die sie nur in diesen Betriebskneipen einlösen konnten. Und ja, die Preise in diesen Betriebskneipen waren dann ziemlich überhöht und das Ergebnis war, dass viele Arbeiter tief in die Schulden fielen. Und ja, wie haben sie die Schulden abbezahlt? Durch noch mehr Arbeit. Das hat sie noch abhängig gemacht von der Firma. Und das ist dann so ein Kreislauf, der entsteht. Arbeiten, trinken, Schulden machen, wieder arbeiten. Ja, genau. Und eben verbunden mit diesem Alkoholkonsum, der dann stattfindet in diesen Saloons. Und das hat natürlich nicht nur diese Arbeiter finanziell extrem abhängig gemacht, es hat auch ihre Familien belastet, weil viele Frauen waren verzweifelt, dass ihre Männer das wenige Geld, das sie da irgendwie verdienten, direkt in diesen Saloons versoffen haben. Mhm. Und ja, damit sind wir dann vermutlich bei der Stellung der Frau, die zu dieser Zeit völlig vom Mann abhängig ist. Er ist der Kopf des Haushalts, er kontrolliert das Geld, das reinkommt, nur er darf Bankkonten führen, ein Haus kaufen, sich irgendwie wirtschaftlich betätigen. Und ja, wenn ein Mann dann alkoholsüchtig wird, dann leidet darunter in erster Linie seine Familie. Scheidungen sind für eine Frau fast unmöglich. Von den Frauen wird dann einfach erwartet, dass sie das aushalten, wenn sie einen saufenden, prügelnden, verarmten Ehemann zu Hause haben. Und das gibt dieser Frage dann schon mal sehr Gewicht. Und was dann auch dazu kommt, ich habe es schon angetönt, es war so eine moralisch aufgeladene Sorge dann da um die Verfasstheit der ganzen Gesellschaft, die einfach ihre schwächsten Mitglieder zurücklässt. Das ist dann wirklich nicht nur sehr religiös begründet, im Sinn von Sittenverfall oder so, sondern sozial, seine Angst um ja die Schwächsten in der Gesellschaft.
Ja.
Und all das machte dann diese Abstinenzbewegung etwas, das eben nicht nur jetzt einfach in diesem religiös-konservativen Milieu getragen wurde, sondern von einer breiten Mittelschicht.
Schauen wir uns doch an, wie die Sache dann auch umgesetzt werden soll. Also zuerst setzten diese Abstinenzler ja auf Freiwilligkeit. Also man appellierte an Mäßigung des einzelnen Konsumenten, an einen guten Lebenswandel. Aber das ist ja dann auch bald nicht mehr genug. Und man beginnt dann auf lokalen Ebenen ein Verbot der Herstellung, des Handels mit Alkohol zu fordern, teilweise durchaus auch erfolgreich. Und schon 1851, also rund 80 Jahre vor diesem 18. Verfassungszusatz und dem Beginn der Prohibition verbietet der Bundesstaat Maine die Herstellung und den Verkauf aller alkoholischen Getränke. Und andere Staaten folgen auch. Es läuft eigentlich recht gut für diese Abstinenzbewegung im 19. Jahrhundert. Was passiert dann?
Ja, du hast Maine erwähnt und das stimmt. Die haben dann für dieses Verbot gemacht, aber die haben es irgendwie 15 Jahre später schon wieder aufgehoben. Und das war an einigen Orten so. Entweder es wurde wieder aufgehoben oder es wurde schlicht und einfach nicht durchgesetzt. Und dann verschwindet das Thema eine Zeit lang völlig, nämlich weil der amerikanische Bürgerkrieg ausbricht, der ja das Land völlig verwüstet von 1861 bis 1865. Da hat man im ganzen Land andere Sorgen. Und ja, nach dem Krieg sind es dann vor allem die Frauen, die den Kampf wieder aufnehmen. Und eine ganz wichtige Rolle spielt dabei die Women's Christian Temperance Union, die 1873 gegründet wurde, als eine Organisation zur Mäßigung getragen von christlichen Frauen. Wir haben die im Podcast auch schon erwähnt, nämlich in unserer Folge über die Frauen in der US-Politik. Dieser Verein, diese Organisation wurde nämlich ab 1879 von Frances Willard geführt. Wir hatten es von ihr in dieser anderen Folge. Und sie hat dann diese Organisation auch zu einer sehr mächtigen Gruppe ausgebaut oder aufgebaut. Und was passiert dann? Es ist so, dass bei vielen Frauen die Wut wächst gegen die mangelnde Durchsetzung dieser Verbote, die es schon gibt, hier und da, auf lokaler Ebene, in manchen Bundesstaaten, aber eben, die werden einfach nicht wirklich umgesetzt. Und beispielhaft für diese Wut ist eine Frau namens Carrie Nation, besser bekannt in den USA unter ihrem Spitznamen Hatchet Granny, also die Oma mit dem Kriegsbeil.
Hatchet Granny, was für ein Übername. Falls ich in die Geschichte eingehe und mir je irgendjemand einen Übernamen geben sollte, Alan, dann hoffe ich sehr, dass es irgendwas in diese Richtung wird. Hatchet Granny. Wunderbar. Jedenfalls, Carrie Nation oder eben diese Kriegsbeil-Oma, sie war für manche eine mutige Kämpferin, klar, eine fanatische Zerstörerin, aber für andere. Wie wurde sie eigentlich zu dieser Ikone der Abstinenzbewegung? Das wird man ja wohl kaum damit, dass man schlicht mit dem Kriegsbeil irgendwelche Saloons zertrümmert.
Doch. Kurzfassung,
man,
doch.
Nein, man lernt natürlich nie ein bisschen aus mehr in der Geschichte. Man
es lernt war ein bisschen aus. Mehr dahinter. Genau, aber Kurzfassung eigentlich schon. Nein, lass mich ein bisschen mehr Kontext geben. Carrie Nation wurde als Carrie Moore geboren, 1846, in Kentucky. Und sie hatte eine schwierige Kindheit, die Familie zog viel herum, die Mutter hatte Wahnvorstellungen und Carrie Moore, die entwickelte schon früh eine starke Verbindung zum Glauben, der dann später auch die Grundlage wurde für ihre Mission gegen Alkohol. Und sie hat dann nach dem amerikanischen Bürgerkrieg einen Mann kennengelernt namens Charles Gloyd, das war ein junger Arzt. Aber ihre Familie hat sie dann schon gewarnt, ja, lass dich nicht mit dem ein, der war bekannt dafür, dass er viel trank. Sie heiratete ihn trotzdem, 1867. Und ja, die Ehe war von Anfang an schwierig. Schon bei der Trauungszeremonie war Charles Stock betrunken und sein Alkoholproblem brachte die Familie auch in finanzielle Schwierigkeiten. Und nur wenige Monate nachdem dann ihre Tochter geboren wurde, 1869, ist dann dieser Mann, dieser Charles Gloyd, auch gestorben an den Folgen seines Trinkens. Mhm. Und für Carrie war das natürlich, kann man sich vorstellen, sehr schwierig, sehr tiefgreifender Verlust. Und sie hatte da aus erster Hand erlebt, wie Alkohol auch ein Leben zerstören kann. Und sie hat dann nochmal geheiratet, einen Mann namens David Nation. Der war Anwalt, Prediger. Und sie zogen dann zusammen in ein Café in Kansas. Und Carrie hat dann begonnen, sich da aktiv in der Gemeinde zu engagieren, hat als Krankenschwester gearbeitet, eine Pension geleitet und hat sich dann auch in ihrer kirchlichen Gemeinde sehr eingesetzt, trat dann dieser Women's Christian Temperance Union bei, von der wir es schon hatten. Und ja, in Kansas war es so, dass Alkohol verboten war. Mhm. Aber viele Saloons umgingen das Gesetz einfach. Und für diese Carrie Nation war das ein Affront gegen auch die göttliche Ordnung. Sie glaubte, dass sie so eine Mission hatte, gegen das zu kämpfen. Und ja, jetzt kommen wir dann zum Namen. Sie hat dann 1899 das erste Mal einen Saloon betreten. Wohlgemerkt, nicht irgendwie in der Nacht oder so, sondern um 8 Uhr morgens. Und da waren aber die Männer, die da sich da aufhielten, die waren dann zerstört vor ihren Whisky und Gin und Rumflaschen. Also einfach um zu zeigen, das war jetzt nicht irgendwie eine Frau, die im Nachtleben unterwegs war, sondern diese Saloons waren einfach Tag und Nacht immer geöffnet. Hm. Aber sie trat dann also in einen Saloon, hatte Steine dabei, die nannte sie Schleudergeschosse der Gerechtigkeit. Und sie zerschlug Flaschen, Spiegel, Möbel und dann auch Bierfässer und eigentlich das ganze Dekor. Und das wurde dann eine, ja, regelmäßige Sache, diese Aktionen. Und später hatte sie dann auch ihr berühmtes Beil dabei, das ihr dann, ja, zu ihrem Namen verhalf, das zu ihrem Markenzeichen wurde, mit dem sie dann auch auf das Mobiliar und auf Bier- und Schnapsfässer, ja, einhaute. Und diese Aktionen, die nannte sie selbst Hatchetations. Und die brachten ihr natürlich nationale Aufmerksamkeit. Und sie hatte dann auch einen Kampfruf, Smash, Ladies, Smash. Und also diese Aufforderung an Frauen, Saloon zu zertrümmern, die wurde dann zum Symbol auch dieses, ja doch, radikalen Protests. Sie wurde auch immer wieder verhaftet, Aber das hat sie eigentlich nicht aufgehalten. Sie hat dann eher diese Gerichtsprozesse genutzt, um ja auch ihre Botschaft zu verbreiten. Sie hielt dann viele Reden, zog durchs Land und ja, war in den frühen 1900er Jahren eine nationale Berühmtheit. Natürlich polarisierte sie auch extrem, aber man kannte Carrie Nation, die Hatchet Granny, wirklich.
Ja, Alan, mit diesem Schlachtruf «Smash, Ladies, Smash» und den Wurfgeschossen der Gerechtigkeit. Fantastisch. Gehen wir in eine ganz kurze Pause und stoßen vielleicht an und sind gleich wieder da. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte dieser Überall-Geschichte-Folge über die Prohibition und die Geschichte dahinter. Und wir hatten es vor der Pause von Carrie Nation, der Hatchet Granny. Auch andere Frauen waren in der Abstinenzbewegung tätig, lernten dort politisches Handwerk, setzten sich dann auch für das Frauenwahlrecht ein. Was mir aber noch nicht ganz klar ist, warum diese Überschneidung zwischen religiös-konservativen Abstinenzlern, also dieser christlichen Tradition, und den Verfechterinnen einer Gleichberechtigung der Frau? Also wie geht das jetzt zusammen?
Ja, das tönt ein bisschen widersprüchlich. Das fand ich am Anfang schon auch. Aber man muss sehen, diese beiden Bewegungen, die bauten aufeinander auf, oder diese beiden Strömungen, die bedingten sich gegenseitig. Die Abstinenzbewegung forderte ein Alkoholverbot, um Frauen und Familien zu schützen. Und die Frauenrechtsbewegung forderte das Wahlrecht, um solche politischen Entscheidungen über ein Alkoholverbot selbst beeinflussen zu können. Mhm. Der Kampf für die Prohibition, der war also schon auch ein Kampf für die Selbstbestimmung der Frauen. Und das funktionierte in der Praxis dann auch. Die Women's Christian Temperance Union, diese Mäßigungsfrauenorganisation, die war eine der größten Frauenorganisationen ihrer Zeit. Und die spielte eine wichtige Rolle natürlich bei der Verabschiedung des 18. Verfassungszusatzes, der die Prohibition dann einführte. Aber gleichzeitig bereitet sie auch den Weg für den 19. Verfassungszusatz, mit dem dann die Frauen kurze Zeit später das Wahlrecht erhielten. Also das spielte schon zusammen.
Okay. Und wie kommt es denn jetzt zu diesem nationalen Verbot, also zur Prohibition? Wie kommt dieser 18. Verfassungszusatz in die politische Arena? Wie kommt es zur Verabschiedung? Das ist ja doch noch ein weiter Weg, oder?
Es ist ein weiter Weg, aber man kann den recht gut an zwei Organisationen zeigen. Eben die eine ist die schon erwähnte Women's Christian Temperance Union. Die war einfach extrem, extrem aktiv. Die Mitglieder organisierten Versammlungen, protestierten vor Saloons, arbeiteten eng mit Politikern zusammen. Die hatten sein Motto, do everything, und das nahmen sie ja auch recht wörtlich. Also schrieben Petitionen, hielten Reden, lehrten Frauen, wie sie aktiv werden konnten politisch. Und das traf dann zusammen mit einer anderen Organisation, der sogenannten Anti-Saloon League. Und die hatte eine ja sehr effektive Strategie, die konzentrierte sich nämlich darauf, politische Macht zu bündeln. Und sie machte das so, indem sie Geld sammelte, um Politiker zu unterstützen, die versprachen, sich für ein Alkoholverbot einzusetzen. Und alle Politiker, die das nicht versprechen wollten, die wurden dann auch öffentlich sehr stark angegangen von dieser Anti-Saloon League. Und ja, das war dann so eine Kombination aus der breiten Basis der Women's Christian Temperance Union und dieser politischen Macht der Anti-Saloon League. Und du hast ganz am Anfang schon gesagt, es gab einen entscheidenden Wendepunkt, und das war dann schon der Erste Weltkrieg. Brach 1914 los, die USA traten dann 1917 ein in diesen Krieg, und eben viele argumentierten, dass das Getreide, das man für Alkohol verwendete, das sollte man doch besser für die Versorgung der Soldaten und der Bevölkerung aufbringen. Und ein zweites Moment, das der Krieg danach auslöste, war, dass Alkohol ja war sehr assoziiert mit Migrantenkulturen wie den Deutschen und den Iren. Den Deutschen warf man vor, dass sie da mit ihren Bierbrauereien das ganze Land von Bier abhängig gemacht hatten. Und ja, bei den Iren war es ja das alte Whisky-Thema. Also diese ganze Prohibitionsbewegung erhielt so einen nationalistischen Touch. Und das half dann halt auch noch, wenn es jetzt einfach darum geht, wie man ein solches Gesetz verabschieden kann.
Mhm.
Und ja, es kam dann dazu, dass es diesen 18. Verfassungszusatz gab. Der wurde 1919 verabschiedet. Und ein Jahr später ist dann die Prohibition in Kraft getreten. Und ich habe mir nochmals angeschaut, wie das die großen christlichen Wortführer der Abstinenzbewegung damals deuteten. Es gab zum Beispiel einen Prediger, evangelikalen Prediger namens Billy Sunday, ganz berühmter Mann, der hielt eine Rede oder eine Predigt vor 10.000 Gläubigen am 16. Januar 1920 und da sagte er, die Herrschaft der Tränen ist vorbei. Die Slums werden bald Erinnerung sein. Aus unseren Gefängnissen machen wir Fabriken. Die Männer gehen wieder aufrecht, die Frauen lächeln, die Kinder jauchzen. Die Hölle wird für immer leer stehen. Also so wurde die Prohibition in diesen Kreisen begrüßt.
Ein sehr schönes Bild, die leere Hölle. Jetzt, du hast es vorhin gesagt, der Alkohol wurde in dieser Zeit mit Immigranten verbunden, also mit den Deutschen, die diese großen Bierbrauereien gegründet hatten und auch den ganzen Markt kontrollierten. Auch Brauereien, die wir heute noch kennen, Anheuser-Busch zum Beispiel, die Budweiser produzieren und verkaufen, den Iren warf man die Neigung zum Whisky vor, den Italienern die Liebe zum Wein. Und gleichzeitig ist es aber eben doch eine ja, sehr progressive Bewegung. Wie geht das zusammen, dieses Nationalistische auf der einen Seite und das Progressive?
Ja, das geht dann nicht mehr zusammen. Das muss man schon so sagen. Da hört es dann auf mit den progressiven Tönen. Es war auch so, dass der Ku Klux Klan, der rassistische Ku Klux Klan, der unterstützte die Prohibition auch. Und ziemlich genau aus diesem Grund, weil er diese Ausländergruppen nicht haben wollte, unterdrücken wollte, ihren Einfluss beschränken wollte. Es ist schon so, dass viele auf den Prohibitionszug aufgehüpft sind, weil sie das auch mit ausländerfeindlichen Ressentiments verbinden konnten. Und es ist schon auch so, dass die deutschen Feindlichkeit in den USA mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs sehr groß wurde. Das war ja auch die Zeit, als viele deutschstämmige amerikanische Familien ihre Nachnamen anglisiert haben oder amerikanisiert. Mhm. Eigentlich die meisten Deutschen, die ihre Namen geändert haben oder eben amerikanisiert haben, die haben das in dieser Zeit getan, weil es einfach eine Zeit war der deutschen Feindlichkeit. Und das half eben wahrscheinlich schon auch, dass dieser Verfassungszusatz dann plötzlich diese große Mehrheit, die er auch brauchte, gefunden hat. Die Hürden für eine Verfassungsänderung sind ziemlich groß.
Ja. Jetzt wurde dieser Verfassungszusatz angenommen. Es ist Januar 1920, überall in den USA stehen die Uhren quasi auf Prohibition und in den Wochen davor gab es in ganz vielen Städten aber noch ein ganz anderes Bild. Die Menschen strömten nämlich massenhaft in die Läden, um sich noch Alkohol zu kaufen, so viel, wie sie nur tragen konnten, weil Alkohol, den man vor dem Stichtag gekauft hatte, also vor der Inkraftsetzung dieses Verfassungszusatzes, den durfte man weiterhin legal zu Hause haben, konsumieren. Man musste sich also nur rechtzeitig mit den entsprechenden Vorräten ausstatten. Und ja, die Basis für die Umsetzung war der Wall Street Act, also ein Gesetz, das die Umsetzung dieser Prohibition, dieses Verfassungszusatzes regelte und der bot ja einige interessante Ausnahmen. Zum Beispiel Wein. Also wenn man Wein für kirchliche Zwecke verwenden wollte, musste, dann durfte man das. Das durfte dann auch weiterhin legal verkauft werden. Also gab es plötzlich jede Menge neue kirchliche Veranstaltungen, also eine neue Frömmigkeit überzog das Land.
Ganz die katholische Messe war noch nie so beliebt, ja.
Genau, scharenweiße neue Schäfchen. Auch beim Whisky ein ähnliches Bild. Also laut Volstead Act war es Ärzten erlaubt, ihren Patienten Whisky aus medizinischen Gründen zu verschreiben. Und allen leider gibt's das heute nicht mehr. Ich war letzte Woche beim Hausarzt wegen Ohrenschmerzen. Es gab leider keinen Whisky. Aber damals noch gang und gäbe. Und ganz viele Ärzte, die haben dann auch genau das getan. Und die ließen sich diesen Schnaps auf Rezept auch ganz gut bezahlen. Also das war von Anfang an eigentlich schon recht klar, dass das ein ganz gutes Geschäft war.
Ja.
Aber trotz diesen Schlupflöchern war das Ziel der Prohibition natürlich klar, man wollte Amerika trockenlegen. Und dieses gesamte Land mit seinen damals mehr als 100 Millionen Einwohnern sollte jetzt auf Alkohol verzichten und sich auf Tugend und Abstinenz besinnen. Und abgesehen jetzt von diesen ja üblichen Umgehungstricks, wie merkte man das im Alltag, dass plötzlich der Alkohol verboten war?
Ja, es wurde einfach weiter getrunken. Und zum prägenden Bild der Prohibition wurden wahrscheinlich die Speakeasies. Speakeasies, wissen viele, es waren nicht nur geheime Bars, sie waren regelrechte Symbole der Rebellion gegen die Prohibition. Und Speakeasies boten den Menschen einen Ort, an dem sie das Verbotene genießen konnten, auch eine Subkultur schaffen konnten. Hier traf sich dann das Amerika in den 1920er, laut, wild, glamourös, immer ein bisschen am Rande der Legalität. Und wenn du dir das mal vorstellst, es ist, sagen wir, das Jahr 1925, mitten in der Prohibitionszeit, du stehst da in irgendeiner amerikanischen Stadt vor einer unscheinbaren Tür, irgendeiner Seitenstraße, da ist kein Schild, kein Fenster, könnte auch ein Lagerhaus sein oder irgendwie ein leerstehendes Gebäude, aber wenn du genau hinhörst, dann hörst du dann irgendwie Jazzmusik aus dem Innern, dann weißt du, okay, oder das Geflüster, dann weißt du, das ist ein Speakeasy, aber einfach da reinkommen, das ist dann auch nicht so einfach, du brauchst ein Passwort. Also du musst jemanden kennen, der für dich bürgt, quasi, weil sonst bleibt die Tür verschlossen. Man hat Angst, dass dann Polizisten irgendwie auftauchen. Aber sagen wir mal, du hast jetzt ein Passwort, vielleicht Joe sent me oder irgend so ein geheimnisvolles Sprüchlein. Dann öffnet sich dann die Tür und ein Türsteher schaut dich an, der lässt sich dann rein. Und ja, dann drinnen ist dann diese ganz andere Welt. Es ist eng, die Luft schwer von Rauch und es stinkt nach billigem Whisky oder selbstgebrannten Gin. Und dann hat man dann an der Bar diese Flaschen ohne Etiketten, weil eben meistens stammt der Alkohol dann ja aus einer illegalen Brennerei oder wurde aus Kanada geschmuggelt. Und dann hast du dann den Barman, der Cocktails eingießt und die dann oft auch mit Säften und Sirup mischt, weil halt dieser Alkohol nicht sehr gut war, der es dann gab im Speakeasy. Und ja, diese Zeit verdanken wir dann diese Drinks mit den tollen Namen, Bees Knees, Sidecar, all das Zeug. Und ja, eben dann hast du die Musik, da hast du diese Band in der Ecke, die irgendwie Jazz spielt und die Leute sind auf der Tanzfläche und gute Stimmung und Frauen in Flapperkleidern, kurze Haare, Männer mit dem Anzug. Das ist dann diese ganze, ja, dieses Bild, das wir haben, diese Zeit.
Wie man
das
sich schon vorstellt. Real.
Genau, und das gab es auch wirklich. Und was auch dazu gehörte, ist halt diese Nervosität, dass man nie wusste, okay, kommt jetzt die Polizei. Aber das gehört auch zu dieser Zeit. Die lokale Polizei, die beteiligte sich oft recht wenig an der Durchsetzung der Prohibition, weil dafür waren die Bundesbehörden zuständig. Und die Betreiber dieses Speakeasies und das Recht der feinen Clubs, die erhielten meist im Voraus schon einen Tipp, wann eine Razzia anstand. Und die hatten dann die Wahl, konnten dann entscheiden, ja gut, bezahlen wir jetzt der lokalen Polizei ein paar Dollar, dann ja geht diese Razzia recht.
Geht die Sache vorbei.
Genau, wird das eine ereignislose Sache oder machen wir das nicht? Also gut, eine wirkliche Wahl hat man dann nicht, man zahlt einfach. Und trotzdem gab es dann schon Razzien und es wurden auch Leute festgenommen. Aber oft war es so, dass die geschworenen Gerichte, die weigerten sich dann auch, Angeklagte jetzt nur wegen Verstößen gegen die Alkoholgesetze zu verurteilen. Da musste jemand schon noch was anderes gemacht haben oft. Und kann man sich auch vorstellen, die Gerichte waren auch schon nach kurzer Zeit völlig überlastet mit all diesen Verstößen gegen die Alkoholgesetze. Und eben, haben wir jetzt gesagt, der Alkohol, der floss weiterhin, weil halt das Schmuggelgeschäft boomte.
Ich habe gelesen, allein in New York City soll es in dieser Zeit 35.000 Speakeasies gegeben haben. Also okay. Eine unglaubliche Zahl und
Wahnsinn.
Landesweit ja. Gab es bloß wenige tausend Kontrolleure. Also das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber spannend auch, und das kennt man ja auch aus anderen Zeiten mit anderen Substanzen, das ist historisch nachweisbar, Verbote steigen den Preis und machen die verbotene Ware natürlich attraktiv. Und auch beim Alkohol in der Prohibitionszeit war es ja so, dass diese massive Nachfrage nach illegalem Alkohol dann auch dazu führte, dass zahlreiche Gangsterbanden auf den Plan kamen.
Ja.
Und darunter die wohl schillerndste und gefürchtetste Figur des organisierten Verbrechens, vielleicht der Archetyp schlechthin, Al Capone. Und Al Capone ist eigentlich nicht denkbar ohne die Prohibition. Also dieser Mann, bürgerlich Alphonse Gabriel Capone oder Capone eben, geboren am 17. Januar 1899 in Brooklyn, New York, war eines von sieben Kindern einer italienischen Einwandererfamilie aus Neapel, hat sich schon sehr früh in seinen Teenagerjahren verschiedenen Banden angeschlossen, musste dann untertauchen in New York und ging nach Chicago und dort stieg er dann relativ schnell auf, mischte groß mit in diesem florierenden illegalen Geschäft mit dem Alkohol, konnte sich dann auch 1925 zum Anführer des Chicago Outfits machen, also einer sehr mächtigen kriminellen Organisation, und die kontrollierten diesen illegalen Handel mit Alkohol. Und Capone schmuggelte Alkohol aus Kanada, wie du es gesagt hast, betrieb geheime Bars und es gibt Schätzungen, dass seine Organisation pro Jahr etwa 100 Millionen Dollar umsetzte mit Alkoholhandel, Glücksspiel, Schutzgelderpressung, Prostitution. Das ist natürlich nicht alles Alkohol, aber das hängt eben alles auch irgendwie zusammen. Also der Alkohol geht in die Bars, dort findet Prostitution statt, Schutzgelder werden eingetrieben. Also diese Prohibition, die eigentlich ein tugendhaftes Verhalten fördern sollte oder vielleicht auch erzwingen sollte, schuf eben auch ein gegenteiliges Milieu, wo sich das Verbrechen breit machte. Und Al Capone war natürlich auch bekannt für die extreme Gewalt. Also der ließ Gegner massakrieren, ging absolut resolut vor. Und sehr interessant, er ist dann in dieser Zeit der Prohibition auch so dieser Archetyp des, ja, des gesitteten Gangsters. Also er trat offiziell immer sehr freundlich auf, gab sich als Antiquitätenhändler, versteckte sich nicht wie viele andere Kriminelle, sondern suchte fast schon das Rampenlicht. Also immer, wenn irgendwelche Journalisten oder Fotografen kamen, dann warf er sich auch in Posen, inszenierte sich, wurde zum Lieblings der Zeitungsleute, also kreierte selbst diesen Gangster-Mythos des Verbrechers, der die Stadt kontrolliert, hat auch mal die Krankenhausrechnung bezahlt von zwei Personen, die verletzt wurden, als ein Mordanschlag auf ihn gab. Also kam so in der Öffentlichkeit sympathisch rüber, guter Typ, charmant, hatte so diesen Glamour. Also das ist wirklich auch so der Ursprung des Gangster-Glamours, dieses Faszinosum. Und es gibt so eine Anekdote, ich weiß nicht, ob es stimmt, offenbar war der soeben frisch gewählte US-Präsident Herbert Hoover 1929 in einer Hotellobby, erhielt da Applaus von den Anwesenden und dann dreht sich die Menge plötzlich um und jubelt in die andere Richtung, weil Al Capone war gerade ins Hotel gekommen. Also
sehr schön.
Diese Figur, wirklich ein Mythos und dieses Gangstertum, wie es damals entstand, das wäre nie möglich gewesen, ohne dieses Verbot, ohne die Prohibition. Also Al Capone wurde auch zum Symbol der Schattenseiten der Prohibition. Und es heißt oft auch, dass die Prohibition erst das Wort organisiert in den Begriff organisiertes Verbrechen gebracht habe. Also da ist schon ein arg enger Zusammenhang da. Und die Frage ist natürlich auch, wie endete es schließlich mit der Prohibition? Al Capone, der endete noch vor Ende der Prohibitionszeit. im Knast wegen Steuerbetrug. Die Morde, der Alkohol, all das konnte man ihm nie juristisch nachweisen, aber ja, die Steuern, da war der gute Mann offenbar nicht auf der Höhe seiner Zeit. Aber Alan, wie endet es mit der Prohibition?
Vielleicht noch zu Capone, ich war mal in der Gefängniszelle, wo er...
Ah, auf Alcatraz.
Das erste Mal, nein, er war das erste Mal, als er reingenommen wurde, war in Philadelphia 1929. Da war er auf der Durchreise und die Behörden haben ihn verhaftet, weil er eine illegale Waffe auf sich trug und haben ihn dann für ein Jahr ins Gefängnis gesteckt. Und das ist ein altes, historisch sehr interessantes Gefängnis in Philadelphia. Kann man reingehen und da ist dann noch die Zelle drin, wo er ja eingesetzt ist. Letztlich waren es, glaube ich, 7 Monate.
Genau.
Und das ist schon krass, weil die Behörden da in Philadelphia, die wollten eigentlich ein Exempel statuieren an ihm. Eben haben ihn deshalb für ein Jahr reingesteckt, aber diese Gefängniswärter, die haben dann sich recht schnell bemüht darum, dass Mr. Capone da ein gutes Leben hatte. Und man kann heute noch die Zelle anschauen und da hat es also 2 Betten drin, 2 und ein Teppich am Boden und Gemälde an den Wänden.
Ja, es sieht Capone aus wie ein feudales Saloon.
Ja, genau, wie ein Saloon. Und er hat ein Grammophon, wo er dann seine Musik hören konnte. Hat auch eine gute Verpflegung und so. Also ja, gut, so viel zu dem. Aber später kam er dann länger in den Knast. Wie es da war, weiß ich nicht. Das habe ich nicht gesehen auf Alcatraz. Vielleicht nicht ganz so gemütlich. Aber auf jeden Fall, ja, wie hat es geendet? Du hast jetzt ein schönes Bild gezeichnet dieser organisierten Kriminalität. Und die war natürlich schon für viele Leute ein Schrecken, ein absoluter Schrecken, weil ja, das war nicht das, was man sich erhofft hatte von der Prohibition. Es war ziemlich genau das Gegenteil. Und das ist schon so, das beeinflusste auch die öffentliche Meinung sehr zu Ungunsten der Prohibition. Mhm. Aber muss man auch sehen, viel entscheidender war dann letztlich für das Ende der Prohibition der Ausbruch der Weltwirtschaftskrise. Da war ja der Börsencrash von 1929, der die amerikanische Wirtschaft in eine massive Krise gestürzt hat. Die Arbeitslosigkeit schoss in die Höhe und der Staat, der suchte verzweifelt nach neuen Einnahmequellen und ja, Alkoholsteuern schienen da recht naheliegend. Aber es sind ja nicht nur die Steuern, es war auch die Idee, dass man halt ja neue Jobs schaffen kann in den Brauereien, in den Bars natürlich und auch der Alkoholherstellung, wenn man das wieder legalisiert. Und das hat dann so 2, 3 Jahre vor sich hingeköchelt und dann hatten wir die Präsidentschaftswahl von 1932. Die ist ja in die Geschichte eingegangen, weil es die erste von 4 Wahlen war, die Franklin Delano Roosevelt gewonnen hat. Und das war mir so auch nicht mehr so bewusst, dass die Prohibition damals so ein wichtiges Thema gewesen war im Wahlkampf. Also bekannt ist ja, dass FDR diesen New Deal dann auch schon angetönt hat, diesen Ausbau des Sozialstaats. Aber es ist schon auch so, dass er ganz früh und ganz klar gesagt, dass er die Prohibition beenden würde. Er hat das zu einem zentralen Teil seines Wahlprogramms gemacht. Ja. Anders als ein republikanischer Gegner, der gesagt hat, nein, ich halte an der Prohibition fest. Und ja, er hat dann das in eine Vision verpackt, neue Jobs, neue Einnahmen, auch eine Rückkehr zu einer realistischen Politik, zu einem normalen Leben und hat damit gewonnen.
Ja.
Und dann, ja, kurz nach seinem Amtsantritt 1933 war die Prohibition Geschichte.
Und nach diesen 13 Jahren Alkoholverbot in Amerika, lass uns kurz zurückgehen zu diesem Dry January, mit dem wir gestartet sind.
Der hat es dir angetan.
Der hat es mir angetan. Also die Frage ist natürlich, was bleibt von dieser Prohibition, beziehungsweise gibt es eine Verbindung zu heute? Wir haben es ja auch schon vorhin kurz besprochen, heute sind ja die Argumente eher biologisch, gesundheitlich, wissenschaftlich wird da versucht zu argumentieren, warum der Alkohol ungesund ist. Wir machen Dry January, weil wir uns ja selbst optimieren wollen vielleicht, aber die Frage ist ja, gibt es diese Problemlage, diese gesellschaftlichen Missstände, wie sie der Alkohol befördert hatte im 19., beginnenden 20. Jahrhundert gibt es die noch, beziehungsweise wäre es heute nicht auch angesagt, sowas wie eine Prohibition anzugehen? Ist Dry January nur eine Alibi-Übung? Also wie siehst du das? Lässt sich da eine Verbindung ziehen?
Ja, ich glaube, du hast jetzt etwas Wichtiges angetönt, das Konzept Selbstoptimierung. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, wenn man einfach die Problembeschreibung vergleicht vor 150 Jahren, 200 Jahren und dann heute. Damals ging es den Befürwortern auch einer Mäßigung des Konsums. Da ging es um eine Verbesserung der Gesellschaft, um die soziale Frage, um diese ganz ethisch-moralischen grundsätzlichen Dinge. Und ich glaube, die Proponenten eines Dry January, denen geht es schon auch, würde ich sagen, mehr darum zu sagen, hey, ihr macht euch selbst etwas Gutes, etwas Gesundes, wenn ihr auf Alkohol verzichtet. Und ich glaube, ja, man sollte vielleicht auch nicht zu viel Gemeinsamkeiten suchen, weil es fordert ja heute niemand eigentlich mehr ein nationales Alkoholverbot. Das ist ja schon eine andere Ausgangslage. Und ich glaube aber schon, dass im kollektiven Gedächtnis viele Menschen, eben nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, im Westen, ist diese Prohibition fest drin als Lehrbeispiel für den Versuch, etwas zu kontrollieren oder zu verbieten, ohne dass das irgendwie je realistisch durchsetzbar gewesen wäre. Deshalb ist vermutlich das, was der Dry January ist, dieser freiwillige Appell an Selbstzügelung, an Mäßigung, ist vermutlich schon ja eine nachhaltigere Variante als eine Prohibition.
Ja, auf das ein Toast.
Darauf ein Gläschen, ja. Kann auch alkoholfrei sein.
Darf auch alkoholfrei sein, auf jeden Fall. Alan, eine sehr spannende Folge. Vielen Dank für deine Inputs, für die historischen Zusammenhänge. Ich habe sehr viel gelernt und wir hoffen, euch hat's gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal in 2 Wochen mit einer neuen Folge von Überall Geschichte. Liked uns auf den gängigen Portalen, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Bye-bye.